Am einfachsten geht Familie so. Mann und Frau heiraten und bekommen Kinder. Aber manchmal klappt das nicht. Im Fall von Miriams Eltern war das so. Sie haben sich Hilfe gesucht. Vor inzwischen rund 33 Jahren haben sie einen Arzt gefunden, der ihnen mit Hilfe eines Samenspenders zu einem Kind verholfen hat. Heute ist Miriam bei mir. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo.
Also normalerweise würde ich eine 32-jährige beruflich erfolgreiche Managerin, die ich gerade erst kennengelernt habe, nicht beim Vornamen nennen. Aber wir haben uns darauf geeinigt, weil das Thema Samenspende auch heute noch ziemlich tabu ist. Obwohl eigentlich wollten Sie ja mit diesem Tabu aufräumen, oder?
Ja, richtig. Ich spreche offen über das Thema. Mein Anliegen ist nur, dass nicht unbedingt mein Nachname genannt wird, weil ich verhindern will, dass jemand, der mich vielleicht im beruflichen Kontext sucht auf Google, jetzt als erstes auf Artikel zu diesem doch sehr persönlichen Thema stößt.
Bleiben wir also beim Vornamen.
Gerne.
Miriam wird uns in dieser Sendung ihre ganze Geschichte erzählen und sie erzählt auch, warum es ihr so wichtig ist, ihren Erzeuger zu finden. Ich freue mich auf zwei spannende Stunden. Kinder von Samenspendern haben das Recht, den Namen ihres Erzeugers zu erfahren. Im Fall von Miriam ist das allerdings nicht mehr möglich. Das hat jetzt sogar ein Gerichtsverfahren geklärt. So habe ich es zumindest verstanden. Warum ist das denn bei Ihnen so kompliziert?
Meine Mutter war damals, also vor über 33 Jahren, bei zwei Ärzten in Behandlung für mehrere Inseminationsbehandlungen. Der eine Arzt, Dr. Muthke, ist bereits verstorben. Im Jahr 2004, soweit ich weiß. Und der andere behandelnde Arzt, Herr Dr. Bleichroth, lebt noch. Das ist auch der Arzt, bei dem meine Mutter zu der erfolgreichen Behandlung war. Die Behandlung am damals 22.02.1984, wo ich eben gezeugt wurde. Sie kann sich deswegen so genau daran erinnern, weil das ihr Geburtstag ist, weil sie auch Tagebuch geführt hat, weil an dem Tag ihr Vater zu Besuch war. Und deswegen ist das auch unstreitig. Das hat auch Herr Dr. Bleichroth nicht abgestritten, dass sie bei ihm Patientin war. Aber er hat es so dargestellt, dass der andere Arzt, der eben verstorben ist, derjenige war, der die Samenbank geführt hat, obwohl er selbst nachweislich auch seit 1983 eine eigene Samenbank aufgebaut hat. Ich sehe das eben anders. Ansonsten hätte ich ja mich auch nicht für diesen Prozessweg entschieden. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass er tatsächlich ab 83 eine Samenbank aufgebaut hat, es aber auszuschließen ist, dass ich nicht auch von einem seiner Spender abstamme.
Also es würde zumindest rein theoretisch auch die Möglichkeit geben, dass er selbst behandelt hat und dass es nicht nur die Vertretung für den anderen Arzt war, obwohl ihre Mutter eigentlich bei dem anderen Arzt in Behandlung war, bei dem der schon verstorben war.
Meine Mutter war bei beiden Ärzten. Mhm. Sie hat die Erinnerung, dass sie auch für das Erstgespräch bei ihm war, also bei dem Herrn Dr. Bleichroth, aber hat da ganz ehrlich vor Gericht gesagt, dass sie das nicht hundertprozentig weiß. Zudem ist es so, dass meine Mutter eben nicht nur einmal bei ihm in Behandlung war und auch nachher für die Nachuntersuchung und für den Ultraschall bei ihm war. Das konnten wir auch anhand eines Ultraschallbildes belegen. So dass es für mich keine Vertretung war, denn wenn er jetzt ja einmalig für den anderen Arzt eingesprungen wäre, kann ich mir nicht erklären, warum meine Mutter dann auch zur Nachuntersuchung zum Ultraschall bei ihm war. Im Gegensatz zu der Inseminationsbehandlung ist die Nachuntersuchung ja jetzt nicht fest auf einen Tag gelegt, dass es unbedingt an diesem Tag hätte stattfinden müssen. Herr Dr. Bleichroth hat auch geschildert, dass er im Streit mit dem anderen Arzt, Herrn Dr. Muthke, auseinandergegangen ist, weil dieser ihm vorgeworfen hätte, Patientinnen abzuwerben. Meine Mutter beschreibt, dass sie sich bei dem noch lebenden Herrn Dr. Bleichroth sehr wohl gefühlt hat, im Gegensatz zu der Situation bei Herrn Dr. Muthke. Und ich kann mir eben sehr gut vorstellen, dass meine Mutter so eine Patientin war, die dann eben doch gewechselt ist und bei Herrn Dr. Bleichroth als behandelnden Arzt war. Aber diese Tatsache eben, dass sie bei zwei verschiedenen Ärzten war, macht meinen Fall dann etwas komplexer.
In dem Gerichtsverfahren mussten auch, glaube ich, die Sprechstundenhilfen aussagen. Also man muss sich die Situation zu der Zeit mal vorstellen. Also die Samenspender kamen, waren anonym und es gab da so mehr oder weniger konspirative Übergaben oder so. Vielleicht können Sie es mal schildern, wie das angeblich abgelaufen sein soll.
Mhm. Ja, die Sprechstundenhilfe hat erklärt, dass wohl die Spender damals, also sie konnte ja nur etwas sagen zu den Spendern in der Praxis Dr. Muthke, dass diese dort von einer Telefonzelle aus anrufen mussten in der Praxis und dass dann der Herr Dr. Muthke im Regelfall die Spender dann auch selbst hereingelassen hat. Die Dame berichtete, dass sie nach eigener Aussage nur einmal durch Zufall einen Spender gesehen hat. Ich hatte natürlich die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht auch Mitarbeiter in den Praxen gibt, die sich ja sehr wohl an Spender, vielleicht an einen einzelnen Namen, eine Spendernummer, ein Gesicht erinnern, weil es zu der Zeit ja nicht dort so war, dass verschiedene Spender ein- und ausgingen, sondern dass das nur eine geringe Anzahl von Personen war.
Haben Sie da irgendwelche Zahlen erfahren? Also heutzutage hört man ja von diesen Praxen, in denen Kinderwunschbehandlungen stattfinden, dass da reihenweise Männer und Frauen sitzen. Gibt es da irgendwelche Zahlen? Das war ja komplett unüblich, oder?
Ja, das war sicherlich nicht so wie heute. Ich hätte dazu gerne Herrn Dr. Bleichert auch noch mehr Fragen gestellt. Da gab sich die Möglichkeit nicht. Er hat aber auch im Protokoll wurde das ja niedergelegt, eine Aussage dazu gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, sagte er, dass er immer circa 40 sogenannte Straws, also wie ein Strohhalm, wo die Proben drin waren, in einem Behälter in seiner Praxis hatte, die eingefroren waren, wo dann 3 bis 4 Proben von dem gleichen Spender enthalten waren, ja, was einen dann auf 10 oder etwas mehr Spender bringt.
Das ist echt nicht viel. Das könnte man noch rausfinden. Also als Sprechstundenhilfe sich zumindest an jemanden erinnern, das stimmt, ja.
Ja, genau.
Einer der beiden Ärzte, die Miriams Eltern zu deren Wunschkind verholfen haben, ist tot und hat angeblich sämtliche Dokumente über die Samenspender vernichtet. Der andere lebt noch. Sie haben geklagt. Jetzt war der Prozess vor einigen Monaten. Haben Sie ihn inzwischen verdaut?
Das war tatsächlich natürlich eine aufwühlende Zeit. Ich musste das jetzt erstmal setzen lassen. Hab da auf jeden Fall etwas Zeit für mich gebraucht. Ja, verdaut. Das würde für mich heißen, dass ich damit abgeschlossen habe. Ich denke, das kann ich nicht sagen.
Also das Ergebnis ist, Sie sind noch nicht schlauer als vorher.
Ich bin insofern nicht schlauer, als dass mir die Aussagen im Prozess nicht geholfen haben, tatsächlich dem, was der Arzt sagte, ganz zu glauben. Ich würde das gerne, aber für mich machen einige Sachen eben keinen Sinn, die ich gehört habe.
Welche zum Beispiel?
Zum Beispiel die Tatsache, dass ich damals Herrn Dr. Bleichroth angeschrieben habe per Mail. Ich hatte ihn eben freundlich, sachlich eben angeschrieben, hatte mich auch dafür bedankt, dass er dazu beigetragen hat, dass es mich gibt. Und ihm gesagt, dass ich jetzt eben erfahren habe, Gott sei Dank endlich, dass ich eben auf diese Weise gezeugt wurde, dass meine Familie und ich da jetzt offen mit umgehen möchten. Und hatte ihn gebeten, mir die Informationen zu meinem damaligen Spender zur Verfügung zu stellen. Er antwortete dann eben und sagte, er hätte also in seiner EDV alles durchsucht, hätte aber nichts zu meiner Mutter gefunden. Das ist eine Tatsache, die mich stutzig macht, denn auch da war ihm ja bekannt, dass ich, hatte ich reingeschrieben in die E-Mail, dass ich am 22.02.84 gezeugt wurde. Wenn er sicher wüsste, dass er zu dem Zeitpunkt eben selbst nicht Inseminationsbehandlungen auch mit eigenen Spendern aus seiner Samenbank durchgeführt hätte, verstehe ich nicht, warum er dann gesucht hat.
Ah, okay, das war hinterher das. Er hat begründet quasi, damals habe ich ja nur die Vertretung gehabt und jetzt hat er die Datenbank durchsucht, weil es Daten aus diesem Zeitraum schon gab. Das widerspricht sich.
Das widerspricht sich aus meiner Sicht, dass er dann gesucht hat, wenn er sicher wäre. Die Frage habe ich auch im Prozess gestellt an ihn. Darauf ließen ihn seine beiden Anwälte gar nicht antworten, sondern sind sofort eingesprungen, wo ich gemerkt habe, das ist irgendwie ein, ja, schon anscheinend ein Wunderpunkt. Genau, richtig. Und ja, und die andere Tatsache, die ich eben mir nicht so ganz erklären kann, ist, dass er eben zu dem Zeitpunkt meiner Zeugung auch keineswegs mehr mal ein ganz junger, frisch praktizierender Arzt war, sondern zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt war. Und eben auch im Jahr 83 bereits nach eigener Aussage begonnen hat, seine Samenbank aufzubauen. Und ich kann mir eben gut vorstellen, dass wenn man dann schon passende Samenspenden hat für die jeweilige Patientin, dass man die dann auch schon verwendet und nicht ja 2 Jahre nur aufbaut und dann beginnt. Also das macht für mich von der Logik nicht so viel Sinn.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass mein heutiger Gast Miriam erfahren hat, dass ihr biologischer Vater ein anonymer Samenspender ist. Wie haben Sie das denn erfahren? Da waren Sie schon erwachsen.
Da war ich schon sehr erwachsen, ja. Da war ich 30 Jahre alt, vor 2 Jahren im August, im Gespräch mit meiner Mutter. Das werde ich natürlich in meinem Leben nie vergessen, den Moment. Wir saßen draußen im Garten auf der Wiese und haben uns unterhalten. Ich wusste immer, dass es sehr lange gedauert hat bei meinen Eltern, bis ich zur Welt kam, dass sie also 8 Jahre versucht haben, ein gemeinsames Kind zu zeugen. Ich habe aber tatsächlich wohl nie gefragt, was mich wundert, woran es lag. Ich habe ein sehr, sehr offenes Verhältnis zu meiner Mutter. Wir sind uns sehr nah, deswegen rückblickend kann ich mir das fast gar nicht erklären, dass ich da nie nachgehakt habe. Andererseits ist es ja auch etwas, wo man nicht davon ausgeht, dass es etwas gibt, was die Eltern einem nicht gesagt haben, dass man das irgendwie in Frage stellen müsste.
Und wahrscheinlich so aus der Perspektive von heute, wenn man 25 ist und heiratet, muss man nicht unbedingt gleich Kinder kriegen. Wahrscheinlich haben sie das so ein bisschen im Hinterkopf gehabt.
Ja, meine Mutter war damals 30, also auch nicht aus heutiger Perspektive ist keineswegs alt das erste Kind. Und zu diesem Zeitpunkt da vor 2 Jahren habe ich also das erste Mal gefragt, lag das eigentlich an dir oder an Papa? Und da wurde meine Mutter ganz ruhig und hat gesagt, hör auf, Miriam. Was meine Mutter, glaube ich, noch nie zu mir gesagt hat. Also so habe ich sie noch nie gesehen. Und da wusste ich, habe ich gespürt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann habe ich gefragt, ja, aber der Papa ist doch mein Papa. Und dann hat meine Mutter dann das Weinen angefangen und hat mir das eben erzählt. Da zieht es einem natürlich erstmal den Boden weg unter den Füßen. Andererseits war es auch einfach ein sehr intensiver Moment zwischen uns beiden, weil ich sofort gespürt habe, dass sie doch auch irgendwie erleichtert ist, dass sie das jetzt sagt und dass wir darüber sprechen. Sie hat mir gesagt, dass sie mich also nie angelogen hätte, aber sie hat einfach selber immer den Moment verpasst. Sie hat sich nicht getraut, mir das zu sagen und war halt sehr lange auch immer noch sehr eingeschüchtert von der damaligen Zeit. Die Ärzte haben meinen Eltern ja auch abverlangt, dass sie nicht darüber sprechen dürfen. Meine Eltern mussten einen Vertrag unterschreiben, wo eine hohe Konventionalstrafe angedroht wurde für den Fall, dass sie darüber sprechen. Von dem Vertrag durften sie sich keine Kopie machen.
Den hat nur der Arzt?
Den hat nur der Arzt, genau.
Okay.
Wie gesagt, meine Mutter hat das immer noch im Kopf. Das hat sie auch vor Gericht ausgesagt, was da drin stand.
Mehr oder weniger verinnerlicht wahrscheinlich, dieses ich darf nicht darüber sprechen, das ist unser Kind und niemand darf es wissen. Oder was war das für ein Gefühl, mit dem sie da rumgelaufen ist? Hat sie Ihnen das mal erklärt?
Ja, sie sagt, dass sie da die schlimmsten Ängste hatte, dass man vielleicht sogar mich wegnehmen könnte, wenn sie darüber sprechen. Da muss man sich ja einfach vorstellen, wie gesagt, meine Eltern haben 8 Jahre lang versucht, Kinder zu zeugen und dann hat es endlich geklappt. Beide waren überglücklich und in so einer Situation ist man natürlich auch etwas, sie sagt selbst, naiv und hat es dann hingenommen und dachte, das geht nicht anders. Ja, das hat sie 30 lange Jahre lang mit sich herumgetragen und da selber, wie sie sagt, auch gelitten, kann man, denke ich, sagen.
Was hat das aus diesem Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Mutter gemacht? Weil ich stelle mir vor, wenn man rausfindet, dass da so eine Lebenslüge zwischen Ihnen steht, haben Sie da sich betrogen gefühlt oder?
Es hat erst sehr geschmerzt, gerade weil ich eben so ein enges Verhältnis zu meiner Mutter habe. Ich konnte das erst nicht fassen, dass es in meiner Familie ja dieses Familiengeheimnis gab. Ich dachte immer, es gibt keine Geheimnisse und geschweige denn, dass ich das größte Geheimnis bin. Aber ich habe eben sehr deutlich gespürt, wie meiner Mutter das auf der Seele lag und habe ihr das schon längst verziehen.
Auch in dem Moment schon oder hat es ein bisschen gedauert?
Also Groll in dem Sinne.
Also da muss man das mal sagen, jetzt muss ich aber mal kurz schlucken und
natürlich.
Das verdauen. Also es ist nicht gleich, oder?
Nein, natürlich. Ich musste auch generell viel mit ihr darüber sprechen. Gerade deswegen bin ich eben so glücklich, dass ich das zu ihrer Lebzeit erfahren habe. Es ist meine schlimmste Vorstellung, dass ich das vielleicht eines Tages erfahren hätte, wenn es meine Mutter nicht mehr gäbe.
Und so konnten sie es noch mit ihr klären.
Genau. Und ich konnte viel mit ihr reden. Es steht jetzt nichts mehr zwischen uns. Ich kann mittlerweile es aus ihrer Sicht verstehen, warum sie das so mit sich rumgetragen hat. Mhm. Und das ist für mich die Bedingung dafür, dass man eben auch verzeihen kann, dass man den anderen mittlerweile versteht. Es zwar nicht gut heißt, ich hätte es mir natürlich anders gewünscht, aber ich weiß, dass sie es keineswegs aus Egoismus oder Boshaftigkeit gemacht hat. Meine Mutter ist der unegoistische Mensch, den ich kenne, sondern aus Angst und aus Sorge. Und das kann ich verzeihen.
Konnten Sie denn verstehen, dass Ihre Eltern diesen Schritt gegangen sind?
Für die Inseminationsbehandlung?
Ja, genau.
Ja, das kann ich verstehen. Mit der Behandlung an sich habe ich dann eben auch kein Problem. Da finde ich jetzt nichts Schlimmes dran. Nur eben an der Tatsache, dass es anonym war.
Okay. Das Wissen um die Tatsache, dass ihr Vater nicht ihr leiblicher Vater ist, hat Miriam nicht mehr losgelassen. Ich glaube, ihre Eltern sind geschieden, oder?
Mhm, ja, richtig. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 2,5 war. Ich habe aber immer guten Kontakt zu meinem Vater gehabt und habe aber auch einen Stiefvater seit 20 Jahren, mit dem ich dann eben auch seit Teenager-Zeiten aufgewachsen bin.
Wie haben Sie den Mann, den Sie für Ihren Erzeuger gehalten haben, also den ersten Vater in Ihrem Leben, wie haben Sie den damit konfrontiert, dass Sie es jetzt wissen?
Ja, das war eines der schwierigsten Gespräche in meinem Leben. Ich habe ihm das erzählt, als er mich besucht hat in Köln, wo ich jetzt lebe, und habe ihm dann halt gesagt, dass ich jetzt weiß, dass er nicht mein biologischer Vater ist. Das war natürlich erstmal ja dann ein Schock für ihn. Obwohl er dann eben auch direkt sagte, für ihn ist es nicht schlimm, ob das für mich schlimm wäre. Woraufhin ich gesagt habe, nein, die Tatsache an sich nicht. Aber ich bin eben traurig, dass ich das 30 Jahre lang nicht wusste. Aber es wird nichts daran ändern, dass ich ihn lieb habe. Das habe ich versucht von Anfang an ihm eben zu erklären und ihn darin zu bestärken. Er hatte natürlich schon etwas Sorge und es war keine einfache Zeit für ihn, für mich auch nicht, für alle Beteiligten. Erstmal eine aufwühlende Zeit.
Können Sie sich so im Nachhinein irgendeinen Zeitpunkt vorstellen, wo es gut gewesen wäre, das zu wissen? Also wann ein guter Moment gewesen wäre, das zu sagen? Also einer Zweijährigen sagt man es ja noch nicht.
Meiner Meinung nach sollte das wie bei Adoptivkindern auch wirklich in ganz jungen Jahren einem mitgegeben werden, sodass es gar nicht zu einer anormalen Information irgendwann wird.
Also quasi dann in dem Moment, wo die wissen, wie Kinder machen geht, genau. Soll man sagen, aber bei dir haben wir das ein bisschen anders gemacht.
Genau, vielleicht im Grundschulalter, richtig. Bei meinen Eltern war das sicherlich eine Sondersituation, weil sie ja dann schon getrennt waren. Und das sagt meine Mutter, dadurch halt auch irgendwie sich nicht mehr gemeinsam dazu absprechen konnten und jeder dann wahrscheinlich immer so ja unsicher war und sie nicht gemeinsam sich einigen konnten, wie sie es mir erzählen und wie sie auch beide für mich da sein können, falls es erstmal schwierig ist für mich. Meine Mutter sagt, sie wollte es mir gerne in der Pubertät sagen. Dann bin ich aber mit 16 ins Ausland gegangen. Dann war ich danach auch weiter weg von zu Hause auf dem Internat. Für die Abiturszeit zum Studium war ich im Ausland und es war immer was anderes.
Also deswegen, einfach drüber weggekommen. Das Thema war immer da und sie war heilfroh, dass sie wirklich irgendwann darauf angesprochen haben.
Ja, genau. Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind mal mit ihr gemeinsam einen Film geguckt habe, wo Adoptivkinder drin vorkam und dass ich sie daraufhin gefragt habe, ob sie denn meine echte Mama ist. Das weiß ich noch.
Oh, da wird ja wahrscheinlich auch der Schreck in die Glieder gefahren sein.
Ja, und ich denke eben heute, wenn ich 2 Worte mehr gewählt hätte und Papa, Fragezeichen, glaube ich ihr, dass sie mich nicht angelogen hätte. Mhm. Aber den Moment kann man nicht rückgängig machen.
Genau, nachher ist man immer schlauer. Dann wusste Miriam, dass der Mann, der ihr Vater ist, nicht ihr Erzeuger ist. Sagen Sie Erzeuger oder biologischer Vater?
Biologischer oder leiblicher Vater, sage ich.
Gezeugt wurden Sie in einer Klinik mit Hilfe eines anonymen Samenspenders. Das war aber auch schon alles, was Sie wussten. Wie kam es denn überhaupt dann dazu, dass Sie sich auf die Suche nach Ihrem biologischen Vater gemacht haben?
Ich habe eigentlich sehr schnell gespürt, dass ich gern wissen möchte, wer mein biologischer Vater ist. Ich bin von der Person jemand, der sehr interessiert ist und ich habe es früher als Kind noch nicht mal geschafft, eine Matheaufgabe wegzulegen, die ich nicht verstanden habe. Und geschweige denn, kann ich einfach...
Bewundernswert.
geschweige denn kann ich jetzt heute das einfach so ad acta legen, gut, dann weiß ich es eben nicht. Deswegen habe ich mich da im Dezember des gleichen Jahres, also 4-5 Monate später, dazu entschieden, den behandelnden Arzt meiner Mutter anzuschreiben.
Also Sie hatten dieses Gespräch und dann haben Sie es sacken lassen und dann haben Sie gefragt, sag mal, kann man es noch rausfinden oder wie kann man denn sowas rausfinden oder wie geht man da vor, bitte?
Ja, man googelt.
Okay.
Also ich habe an dem gleichen Tag abends noch, weiß ich, das eben eingegeben und mich dazu informiert, bin dann direkt auch auf die Seite des Vereins Spenderkinder gestoßen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass mich hier der Name erst abgeschreckt hat.
Mhm.
Ich sehe mich selbst auch nicht als Spenderkind, obwohl ich auch Teil des Vereins bin und das gerne. Aber für mich persönlich kann ich diesen Begriff nicht annehmen, weil ich denke, dass es sehr viel anderes gibt, was mich mehr ausmacht als Mensch und als Person, als die Tatsache, dass ich von einem Samenspender abstamme. Deswegen war in dem Moment, als ich auch auf diese Seite kam, hat mir das erstmal wehgetan, diese Bezeichnung zu sehen. Ich habe dann einige Monate dann gebraucht, da erstmal selbst mit zurechtzukommen, mit meiner Familie viel zu sprechen. Also zurechtzukommen heißt, ich bin ganz normal, habe meinen Alltag bewältigt, aber man ist natürlich dann doch irgendwo,
treibt einen irgendwie um, ne?
Ja, sensibler etwas und beschäftigt sich viel mit diesen Fragen. Aber es war nicht so, dass es mich jetzt da aus der Bahn gekegelt hat, Gott sei Dank. Aber dann habe ich eben immer mehr auch diesen Wunsch verspürt, das herauszufinden und habe mich dazu informiert, weiß eben seitdem auch, dass es, was ich auch gespürt habe, dass es das ist, aber dass es ein Grundrecht ist, ein anerkanntes, schon sehr lange, dass jeder Mensch erfahren darf, von wem er abstammt. Und ich bin eben auch ein ganz normaler Mensch und habe ein Recht darauf zu wissen, wer mir mein Leben geschenkt hat.
Und dann haben Sie den Arzt angeschrieben, haben eine merkwürdige Antwort bekommen und haben nicht locker gelassen.
Ja, er antwortete eben, dass es keine Informationen gäbe zu der damaligen Behandlung. Hat mir dann versucht zu schildern, warum aus seiner Sicht die biologische Abstammung auch gar nicht relevant ist.
Da kann er gut mitreden.
Genau, dass ja nur die sozialen Beziehungen entscheidend wären, worauf ich ihm dann eben geantwortet habe, dass das ein Grundrecht ist. Habe ihn eben nochmal freundlich gebeten, mir da die Informationen zukommen zu lassen oder eben auch gründlich zu suchen. Ich glaube ihm, dass es nicht einfach ist, dass er nicht einfach in einer Excel-Datei mal eben nachgucken kann. Ich denke aber eben, dass über Befragung von Mitarbeitern man vielleicht eine Spendernummer zum Beispiel noch herausfinden kann. Ja, und auf diese zweite E-Mail im Januar 2016 habe ich dann leider eben nur noch über seine Anwältin eine Rückinfo bekommen, die mich anschrieb und sagte, sie hätte sich diesem Fall jetzt angenommen und würde sich unaufgefordert wieder bei mir melden. Das hat sie leider nicht getan, sodass ich mich dann im April letzten Jahres auch dazu entschieden habe, mir dann einen Anwalt zu nehmen. Ich finde es schade, dass es dazu gekommen ist, aber ja, ich konnte das eben nicht so auf mir ruhen lassen. Und es gibt eben viele Fälle jetzt, man tauscht sich ja auch aus innerhalb dieses Vereins, wo auch andere, nicht in Bayern, aber in anderen Bundesländern, einige wenige schon geklagt haben, wo der Arzt auch erst gesagt hat, es gibt keine Daten mehr. Und letzten Endes gab es dann eben sehr wohl etwas. Und das sind Beispiele, warum es mir eben sehr schwer fällt, dem Herrn Dr. Bleichroth zu glauben auch.
Also Sie haben das Gefühl zumindest, dass er die Spender schützen will, weil die damals wirklich anonym gespendet haben und nie wollten, dass ihr Name auch weitergegeben wird. Also zu der Zeit ihrer Zeugung war tatsächlich diese anonyme Spende als anonyme Spende gedacht. Und diese Gesetzeslage, dass Kinder das Recht auf das Wissen über ihre Herkunft haben, ist erst später geändert worden, beziehungsweise ist dann irgendwann festgestellt worden, dass es so ist und deswegen kann man es auch rückwirkend noch geltend machen.
Aus meiner Sicht war das auch schon in den 80ern klar und die anonyme Samenspende nicht rechtens. Es gab noch keine Urteile dazu, aber es wurde schon im Deutschen Ärzteblatt 1970 festgehalten, dass das Kind ein Recht darauf hat, zu erfahren, von wem es abstammt und dass der Arzt ihm dem Kind diese Informationen geben muss, wenn es fragt.
Und diese ganzen Gesetze kennen Sie jetzt in- und auswendig, oder?
Da habe ich mich jetzt natürlich etwas informiert, genau.
Genau, dieses Fachwissen, das man eigentlich gar nicht haben möchte.
Genau, da habe ich mich informiert aus Interesse. Und es gab ja auch schon zu der Zeit eben Praxen, die das auch aus meiner Sicht, ja, so wie es sich gehört, gehandhabt haben und eben nicht anonym gemacht haben. das war auch eine Frage an meine Eltern damals, Mensch, warum habt ihr euch dann nicht eine Praxis gesucht, die das nicht so dubios gehandhabt hat? Aber da muss man, kann ich jetzt mittlerweile auch...
Hatten die den Vergleich?
Genau.
Weil man rennt ja nicht zu 5 Ärzten, wenn man einmal einen hat, den man einigermaßen, also bei so einer intimen Geschichte, vertrauenerweckend findet. Ich glaube, da unterschreibt man alles, oder?
Ja, meine Mutter sagt auch, sie war selig, dass sie da diese Hilfe dann hatten. Mhm. Und damals konnte man eben nicht eben mal in Google das Thema eingeben und andere Praxen sich ansehen, vergleichen. Mhm. Das ging leider nicht.
Okay, die Frage... Wer ist mein leiblicher Vater? Hat sie also nicht mehr losgelassen? Wie das ihr Verhältnis zu ihren Eltern und zu sich selbst verändert hat, darüber reden wir gleich weiter nach den Nachrichten beim Münchner Kirchenradio. Musik. 30 Jahre lang war für Miriam klar, sie ist das Kind von Mama und Papa, bis sie nachgefragt hat, warum sie erst so viele Jahre nach der Hochzeit der Eltern geboren ist. Da hat ihre Mutter ihr erzählt, wie sie nicht schwanger wurde und sich Hilfe bei einem Arzt gesucht hat oder genauer bei 2 Ärzten. Höchst geheim wurde das alles gehandhabt und sie mussten versprechen oder sogar einen Vertrag unterschreiben, es niemandem zu sagen. Dann war das Geheimnis gelüftet, als sie nachgefragt hatten und sie mussten irgendwie damit umgehen. Sie haben dann angefangen, nach dem Namen des Samenspenders zu suchen. Wie fanden ihre Eltern das denn, dass sie sich da so reingehängt haben?
Meine Eltern kennen mich ja recht gut. Und ich glaube, es hat sie nicht verwundert, dass ich vom Typ her jemand bin, der dann für sein Recht einsteht und auch genügend Kraft hat, um so ein wichtiges Thema, persönlich wichtiges Thema dann auch zu verfolgen.
Haben die gesagt, ja, Kind, klar, machst du. Wir haben dann damals dieses unterschrieben, ich würde es an deiner Stelle auch machen oder wie ging es denen dabei?
Also eigentlich jeder, mit dem ich spreche, sagt, dass man sich da sehr schlecht hineinversetzen kann. Das haben meine Eltern mir auch gesagt und haben aber gesagt, dass sie das akzeptieren, was ich tue.
Aber für die muss es doch auch total schwer gewesen sein, ich stelle mir das vor, in der Verwandtschaft dann jetzt plötzlich zu sagen, ja übrigens, wir haben uns damals behandeln lassen heutzutage. Wie gesagt, das ist normal, aber die haben ja 30 Jahre mit diesem, ich sag mal, Makel gelebt, dass sie es nicht selbst auf die Reihe gebracht haben. Um das mal so richtig flapsig zu formulieren.
Also in der Familie von meiner Mutter wussten das fast alle, außer mir.
Oh, super.
Ja, bei meinem Vater ja war es so, dass es tatsächlich nur seine Schwester wusste. Mhm. Er hat es aber im Sommer diesen Jahres jetzt auch seiner Familie erzählt, wo ich auch dabei war. Und das war, glaube ich, für ihn auch ja ein wichtiges, einschneidendes Erlebnis.
Der hat sie, glaube ich, in den Gerichtssaal begleitet, habe ich das richtig gelesen?
Ja.
War ihm das auch so wichtig oder wie kann man das interpretieren?
Ja, es war ja so, dass es eine Woche vorher schon einen Artikel gab zu meiner Geschichte, wo dann leider getitelt wurde, ich suche meinen Vater, was ich nicht so gesagt habe, weil ich ja eben meinen biologischen Vater suche, aber als Vater eben schon von ihm spreche, den ich seit 32 Jahren kenne. Und das hat mein Vater dann da sehr traurig gemacht. Und da habe ich eben zu ihm gesagt, dass er mich sehr gerne auch zu dem Gerichtsprozess, meine Mutter und mich, die eher als Zeugin geladen war, begleiten kann. Und das war für ihn ja schon ein großer Schritt, aber ihm war es wichtig, eben an meiner Seite zu sein. Und ich fand das natürlich auch schön, dass ich gemeinsam dort mit meinen Eltern war, was eben dann zeigt, dass ich keineswegs jetzt in dem Sinne eine weitere Vaterfigur suche. Ich habe Menschen immer gehabt um mich, die für mich gesorgt haben, die immer für mich da sind, auch weiterhin. Von daher ist da jetzt keine leere Stelle in meiner Lebensgeschichte, aber in meiner Identität dann eher.
Fragen, mit denen sich niemand beschäftigt, es sei denn, er oder sie ist selbst ein Spenderkind. Miriam ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Sie wurde mittels Samenspende gezeugt und sucht ihren leiblichen Vater. Warum sucht man denn so jemanden, der ja dann doch nur eine relativ geringe Rolle in ihrem Leben gespielt hat bisher? Ist es nicht schön zu wissen, dass ihre Eltern sich nichts sehnlicher gewünscht haben als sie, dass sie sogar eine Behandlung auf sich genommen haben, die ja fast entwürdigend war damals?
Ja, das ist schön zu wissen. Und auch das größte Liebesbekenntnis seitens meines Vaters, meiner Meinung nach, dass er eben sich selbst und seine Gefühle so zurückgenommen hat, dafür, dass es mich gibt, dafür, dass ich lebe. Da habe ich großen Respekt davor. Das gleiche eben bezüglich meiner Mutter. Die Behandlungen waren, wie Sie gesagt haben, gerade bei dem Arzt, wo sie sich nicht wohlgefühlt hat, entwürdigend, wo sie eben mit einem Umschlag mit viel Geld ankam, den überreichte und durch eine Seitentür nur hereinkommen durfte, nicht mit den anderen Patientinnen im normalen Wartezimmer Platz nehmen durfte, sondern sich also ja schon sehr ausgesondert vorkam. Ihre Frage war jetzt aber, warum
sie es nicht gut sein lassen können,
genau. Denjenigen suche. Ja, gut sein lassen. Das heißt ja nicht, dass ich eben jetzt mit meiner Familiensituation unzufrieden bin oder dass ich die nicht als gut erachte. Ich habe eben einfach dieses Bedürfnis, auch zu erfahren, von wem ich abstamme. Und ich möchte das auch nicht jetzt auf Biegen und Brechen verfolgen, aber schon ja selbstbewusst für dieses Recht einstehen. Und auch insofern ist es mir ein Anliegen, auch darüber zu sprechen, aufzuklären, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige Spender von damals eben auch ihre Ansicht geändert haben. Mhm. Also einmal mussten die Spender damals ja auch diese Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Auch nach Informationen des Vereins Spenderkinders gab es sehr wohl Spender, die auch ein Interesse daran haben, zu erfahren, ob sie Leben gezeugt haben.
Tatsächlich.
Ja, da kann ich gerne gleich noch was zu sagen.
Genau, zu den Spenderkindern wollte ich gleich kommen.
Aber ich glaube, dass es genau wie bei den Eltern, auch bei den Spendern, einige gab, die schon damals das vielleicht lieber auf anderem Wege gemacht hätten, wenn das auch der kleinere Anteil war. Und ich kann mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass es heute, die Männer sind jetzt 50, 60, 70 Jahre und fragen sich vielleicht schon, ob
sie was hinterlassen haben.
Genau, geschenkt haben. Und deswegen möchte ich einfach darüber sprechen. Und wenn derjenige es tatsächlich bis heute nicht möchte, dann ist das so. Aber es würde mich schmerzen, die Situation, diese Vorstellung. Hätte man darüber gesprochen, hätte man es versucht, dass sich dann doch der ein oder andere vielleicht ja gemeldet hätte. Denn ich habe gegen denjenigen ja keinerlei Groll. Und so geht es auch anderen Menschen, die auf die Weise gezeugt wurden. Es geht auch keinesfalls um irgendwelche Ansprüche, Erb- oder Unterhaltsrechte. Das möchte ich auch unbedingt nochmal betonen, auch gerade in meinem Fall. Man hätte dafür die Vaterschaft zu seinem sozialen Vater aberkennen lassen müssen, was ich niemals machen würde.
Das ist der rechtliche Weg, dass man im Prinzip, wenn man einen Erbschaftsanspruch an seinen biologischen Vater stellen möchte, müsste man sagen, aber der ist nicht mein richtiger Vater, mein bislang Vater.
Genau, das kann man nur innerhalb von 2 Jahren machen, ab dem Zeitpunkt, wo man davon erfahren hat. Das ist bei mir verstrichen.
Genau.
Und also das ist auch das Letzte, woran ich denke. Mhm. Aber um das nochmal zu betonen, das geht auch gar nicht, weil einige Menschen dann mit dieser Frage kommen oder argumentieren wollen, dass sich ja deswegen auch niemand da melden würde. Die haben wirklich dann das Anliegen so gar nicht verstanden, um was es geht.
Mhm. Also sie suchen einfach ihre Identität. Also ein Puzzleteilchen, kann man das so sagen, das noch irgendwie dazugehört, damit sie wissen, woher ihre Augenfarbe kommt.
Ich habe einfach das Bedürfnis, einen Namen zu haben, am liebsten auch ein Gesicht, am liebsten gerne auch mal ein persönliches Kennenlernen. Ich kann das eigentlich nur auf der Gefühlsebene beschreiben, dass das eine wirklich tief empfundene Sehnsucht ist, das zu erfahren. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich eines Tages, der hoffentlich ganz, ganz fern ist, toi, 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 mal von dieser Welt gehe und nie erfahren habe, wer mein leiblicher Vater ist. Und ich habe da auch dann doch irgendwie diese optimistische Einstellung, dass ich das noch erfahren werde. Mal sehen, auf welchem Wege.
Vielleicht können wir heute ein bisschen dazu beitragen.
Das wäre schön, ja.
Also wir geben gleich noch ein paar Hinweise, welche Informationen Sie schon zusammengetragen haben beim Münchner Kirchenradio. Miriam hat sich organisiert bei dem Verein Spenderkinder. Dort suchen rund 100 Erwachsene nach ihren leiblichen Vätern und klären über die Schwierigkeiten auf, die eine Samenspende mit sich bringt. Ich habe mich natürlich auch so ein bisschen auf der Seite umgeschaut und da habe ich verstanden, dass sie erklären wollen, dass die Sicht der Kinder nicht berücksichtigt wird. Wenn es um Reproduktionsmedizin geht, enden die Geschichten mit Bildern von glücklichen Eltern und süßen Babys. Habe ich das richtig verstanden?
Also es ist ein Anliegen des Vereins, vor allem ja Anlaufstelle zu sein für Menschen, die jetzt eben erfahren, dass sie mittels Samenspende gezeugt wurden. Das ist insofern sehr gut, wenn man das frisch erfahren hat, dann sich mit anderen auszutauschen, denen es auch mal ähnlich ging im Leben. Das ist ein Anliegen des Vereins. Und was Sie ansprechen, ja, ist die Tatsache, dass man eben auch auf das Recht des Kindes hinweist, dass jeder erfahren darf, von wem man abstammt. Und das betont wird, dass das eben leider damals, als eben auch noch die anonyme Samenspende praktiziert wurde, nicht berücksichtigt wurde. Man hat da also mit den Eltern ja auch nur kurz gesprochen. Also auch die Eltern wurden unserer Auffassung nach keineswegs genügend aufgeklärt, auch nicht der Spender, sondern man hat da eher ja schnell und geheimnisvoll dann diese dubiosen Verträge, jetzt auch gerade in meinem Fall, geschlossen und eben sich unserer Meinung nach zu wenig Gedanken darüber gemacht, was das dann für das gezeugte Leben bedeutet. Mhm. Das ist meiner Ansicht nach die Aufgabe eines Arztes, wenn er eben ja dieser verantwortungsvollen Aufgabe nachgeht und dazu beiträgt, dass ein Kind gezeugt wird.
Aber ist das für Sie auch sowas wie eine Selbsthilfegruppe gewesen? Weil Sie haben ja eben gesagt, diese Geschichten, ja, da hat jeder gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen oder ich kann es nicht nachfühlen. Also jetzt nicht, dass Sie es abgewertet haben, sondern im Sinne von, ich kann es nicht nachfühlen, ob das gut ist, was Sie da machen oder nicht. Tut das dann einfach mal gut zu wissen, dass es da noch andere gibt und dass die das Gleiche fühlen?
Ja, auf jeden Fall. Also obwohl da auch innerhalb des Vereins jeder anders mit umgeht, natürlich nochmal.
Treffen Sie sich auch oder kennen Sie andere, die in dem Verein sind?
Ja, ich kenne einige andere. Es gibt Regionaltreffen und auch einen großen E-Mail-Verteiler, wo man eben Informationen austauscht, auch bezüglich jetzt der Suche nach einem Anwalt. Das war auch dann eine Empfehlung aus dem Verein, um ein Beispiel zu nennen. Es kommen halt über diesen Verein auch recht viele Anfragen dann von der Presse. Das wird dann quasi innerhalb der Mitglieder weitergeleitet und gefragt, ob jemand daran Interesse hat. Und die Internetseite ist einfach auch eine gute Möglichkeit für die Mitglieder, über Profile dann auch zu vermerken, wo man gezeugt wurde, Vermutungen über den damaligen Spender zu notieren, in der Hoffnung eben, dass es vielleicht dann auch damalige Spender lesen und sehen. Da gibt es jemand, der in dem Zeitpunkt, zu dem ich gespendet habe, in der Praxis so und so, der da gezeugt wurde. Und der Verein Spenderkinder ist auch Anlaufstelle für Spender tatsächlich. Es gibt auch einen Bereich für Spender, die sich eben dann doch mit dem Thema auseinandersetzen möchten und auch für Eltern, die eben jetzt heute erwägen, ob sie diesen Weg gehen möchten, mit Hinweisen so aus unserer Sicht, an was man eben denken sollte, wenn man sich mit der Fragestellung ja oder nein beschäftigt.
Also ich habe da ja, wie gesagt, ein bisschen rumgestöbert. Das klang alles so ein bisschen wie, lass die Finger davon.
Von der anonymen Samenspende würde man eindeutig abraten, aus unserer aller Überzeugung. Ansonsten kann ich da jetzt eigentlich nur für mich sprechen. Also ich würde jetzt das nicht so sagen, lass die Finger davon. Und ich glaube auch die meisten von uns nicht, denn wir sind ja alle glücklich, dass es uns gibt, dass wir leben.
Gab es denn jetzt schon Erfolge? Hat der Verein schon Spenderkinder und biologische Väter zusammenführen können?
Er hat dazu beitragen können, meiner Meinung nach. Es gibt ja eine beispielsweise im Verein, die auch den Prozessweg leider bestreiten musste, aber da eben erfolgreich war. Die Spendernummer von dem damals behandelnden Arzt Dr. Kaczorke genannt bekam. Daraufhin haben die Medien zu ihrem Fall berichtet. Und der damalige Spender hat sich von selbst gemeldet, weil er sich noch an seine Spendernummer erinnerte. Also ein Beispiel dafür, dass es keineswegs so ist, dass die Spender das gar nicht erfahren möchten.
Genau, jetzt war ich nämlich auch gerade etwas geflasht. Also der hat sich tatsächlich selbst gemeldet und fand das dann auch ganz spannend, was da aus seiner Samenspende geworden ist.
Genau, ja. Und es gibt auch weitere Beispiele, auch ein aktuelles, wo sich ein damaliger Spender auch wieder gemeldet hat beim Verein und jetzt auch gerade den DNA-Test gemacht hat, noch auf das Ergebnis wartet. Das ist ein Test vom Family Finder, den fast alle bei uns im Verein gemacht haben, ich auch. Und das wäre eben so, dass man darüber Halbgeschwister oder natürlich auch, wenn der Spender diesen Test macht, möglicherweise seinen Vater finden kann.
Haben Sie Halbgeschwister?
Oder ich denke ja, aber nicht nachgewiesen. Nein, leider noch nicht. Aber das ist eben auch eine andere Fragestellung oder Suche. Ich würde sehr gerne wissen, ob ich Halbgeschwister habe und die dann, wenn das der Fall ist, auch kennenlernen.
Ja, stimmt. Ich bin jetzt auch gerade so gleich losgeplatzt. So, hey, ist ja spannend, haben Sie alle.
Ja.
Ist es so?
Ja.
Auch für Sie? Ich finde es spannend. Also klar, dass es dann ein Teil von Ihnen ist, aber ich finde es jetzt auch irgendwie witzig.
Ja. Ja,
witzig. Ja. Könnte es auch nicht beschreiben, wie ich es finden würde.
Also ich dachte immer, ich habe keine leiblichen Geschwister und manchmal denke ich, vielleicht habe ich die meisten Geschwister von ganz Bayern. Ja.
Vielleicht finden Sie es noch raus. Gleich geht's weiter mit Miriam und der Frage nach Ihrem leiblichen Vater. So, jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, warum es Miriam so wichtig ist, ihren biologischen Vater zu finden. Jetzt stelle ich mir vor, Sie finden ihn. Was, wenn jetzt rauskäme, das wäre jemand, der Ihnen absolut unsympathisch ist, einen Beruf hat, der Ihnen überhaupt nicht liegt, oder vielleicht überhaupt keinen Beruf hat, vielleicht sogar Alkoholiker ist oder irgendwas?
Also es geht mir tatsächlich darum, zu erfahren, wer er ist. Wie das dann konkret wäre, darüber macht man sich gar nicht so viele Gedanken, weil es erstmal um dieses Grundbedürfnis geht. Ich glaube nicht, da bin ich vielleicht auch Optimistin zu sehr für, dass das jemand ist, der mir total unsympathisch wäre. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das eine angenehme Begegnung wäre und mache mir da in der Hinsicht keine Sorgen. Sollte das wirklich so sein? Also ich kenne aus dem Bekanntenkreis Geschichten, wo auch keine aktuelle Beziehung zum leiblichen Vater besteht, wo mir aber eben dann Freunde berichten, dass es für sie aber trotzdem wichtig war, einmal zu wissen, von wem sie abstammen und auch mit demjenigen mal Zeit verbracht zu haben, dann war es auch gut, das einfach zu wissen. Und man hat dann entschieden, gut, man wird jetzt keine dauerhafte Beziehung aufbauen. Dafür ist es auch zu spät. Aber man hat eben die Möglichkeit gehabt, das einmal zu erfahren. Und so, denke ich, geht es mir auch. Also auch, wenn entweder ich oder derjenige dann auch sagen würde, nein, möchte jetzt keinen Kontakt. Mhm. Du kannst nur den Namen erfahren oder eben wissen, ja, was ich für ein Leben geführt habe, aber ich möchte kein persönliches kennenlernen, kann ich das sehr viel besser mitleben als jetzt mit der Tatsache, dass ein Arzt sagt, nee, tut mir leid, ist zwar ihr anerkanntes Grundrecht, aber da kann ich jetzt auch nicht weiterhelfen. Ich finde, das sollte mir dann derjenige schon selber sagen und dann kann ich auch damit leben. Ich führe mein Leben, ich habe eine Familie, die für mich da ist. Insofern hat es mir ja nicht gefehlt. Ja.
Okay. Kann man es zusammenfassen mit wissen wollen, was man vom zweiten Teil des genetischen Bausatzes in sich selbst findet?
Klar fragt man sich, ob man demjenigen ähnlich sieht, ob man demjenigen ähnlich ist. Das ist was mich sehr interessiert.
Also wenn man beide Elternteile kennt, macht man das ja eher unbewusst.
Guckt genau,
mal.
Genau.
Augen, Nase,
richtig,
Temperament.
Ja. Genau. Ich dachte eben bisher immer, ich komme einfach total auf meine Mutter, weil auch vom Äußerlichen oder auch vom Typ her. Da habe ich manchmal, haben wir jetzt gescherzt und gesagt, eigentlich könnte ich auch ihr kleiner Klon sein, weil wir uns so ähnlich sind. Also das jetzt im Spaß. Aber ich denke eben schon, dass ich auch etwas von meinem leiblichen Vater habe und das würde mich interessieren. Und deswegen hat man ja auch ja dieses Bedürfnis in sich. Und ich merke das jetzt eben manchmal, wenn ich durch die Straßen gehe, dass ich jemanden angucke und ertappe mich dabei zu überlegen, der hat aber eine ähnliche Nase oder ähnliche Augenfarbe. Und es können auch ganz, ja, dann irgendwie lustige Momente sein. Aber das ist dieses Bedürfnis eben zu wissen, was habe ich von demjenigen, was bin einfach nur ich, warum ich das gerne erfahren würde.
Einer der beiden Ärzte, die Miriams Eltern zu deren Wunschkind verholfen haben, ist tot und hat angeblich sämtliche Dokumente über die Samenspender vernichtet. Der andere lebt noch. Sie haben geklagt. Warum ist es so wichtig, dass Sie sogar einen Prozess angestrengt haben? Hat das auch eine politische Dimension? Wollen Sie da anderen vielleicht auch helfen?
Ja, es ist mir schon ein Anliegen, grundsätzlich für dieses Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung einzustehen und eben auch über das Thema zu sprechen. Ich finde, es muss eben, wie eingangs erwähnt, aus der Tabuzone geholt werden. Das ist an sich meiner Meinung nach nichts Schlimmes. Nur diese Anonymität ist schlimm gewesen für alle Beteiligten, meiner Meinung nach.
Mhm. So ein kleines bisschen was haben Sie doch erreicht, auch wenn der Prozess jetzt nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Sie haben ein paar Sachen über Ihren biologischen Vater herausgefunden. Denn dieser Arzt war auch Flieger, also Hobbyflieger, glaube ich. Und er hat seine Samenspender unter Medizinstudenten, Studenten der Bundeswehrhochschule und am Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck gesucht und gefunden. Das macht den Kreis zumindest ein bisschen kleiner. Vielleicht hört ja auch einer von denen zu. Aber eine Chance haben Sie nur dann, wenn sich ein potenzieller Vater auf diese Beschreibung hin meldet, oder?
Richtig. Oder ich muss mich ja eben auch noch entscheiden bezüglich des Prozesses, wie ich da weitergehe. Aber ja, meine Hoffnung, oder es wäre eben schön, wenn sich selbst Spender aus der Zeit melden über den Verein Spenderkinder oder über Sie. Und
genau, wir werden die E-Mail-Adresse und die Kontaktdaten zu den Spenderkindern auf jeden Fall online stellen.
Das ist schön, weil ja, es sind ja nur eine, ist nur eine begrenzte Anzahl aus der Zeit, und wenn es auch nicht für meinen Fall ist, dann wird vielleicht jemand anders auch aus dem Verein geholfen. Da freut man sich ja dann eben auch für die anderen, die man kennt und denen es ähnlich geht. Und
ja, wäre einfach schön.
Das wäre schön. Ich habe auch noch die Hoffnung, ich habe den Herrn Dr. Bleichhut ja auch nach dem Prozess auch per E-Mail angeschrieben und ihn gefragt, ob er auch mal zu einem persönlichen Gespräch bereitstünde, weil er im Prozess eben auch sehr betont hat, er würde gerne helfen, wenn er könnte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er noch etwas helfen könnte mit Hinweisen zu damaligen Spendern. Und vielleicht gibt es da eben doch noch Anknüpfungspunkte aus der Zeit, Bekannte von den genannten Hochschulen zum Beispiel, die sich noch erinnern können, wer aus dem Jahrgang oder überhaupt genau, welche Jahrgänge das waren.
Also Jahrgänge waren nochmal, also die frühen 80er, es kann eingefroren gewesen sein, insofern können es in den frühen 80ern bis spätestens Geburtsjahrgang ist.
Es Februar 84 war die Zeugung,
also
und daher 83 und ganz früh im Jahr 84.
Also sollten Sie sich wiedererkennen, melden Sie sich, was Miriam mit Ihnen vorhat. Darüber reden wir gleich hier beim Münchner Kirchenradio. Der biologische Vater von Miriam war Mitte der 80er Jahre wahrscheinlich Medizinstudent, Student an der Bundeswehrhochschule oder am Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck. Das Ganze in München und Umgebung beziehungsweise Fürstenfeldbruck. Das ist schon mal gesichert, oder?
Dass er damals daher kam, nach Aussage des Arztes. Gesichert kann ich leider nicht bestätigen.
Okay. Wenn Sie Ihren Erzeuger doch noch finden, was versprechen Sie sich denn von so einem Treffen? Also wollen Sie da einen dauerhaften Kontakt?
Wie gesagt, mir geht's erstmal darum, einen Namen zu haben, und das finde ich schön. Wenn derjenige das für sich in Ordnung findet, würde ich ihn gerne auch kennenlernen, aber da gehören ja dann zwei dazu. Aber ich hätte eben sehr gerne die Möglichkeit, ihm zu danken dafür, dass er dazu beigetragen hat, dass es mich gibt.
Sie sagen auch immer, Leben geschenkt hat, ne? Also ich habe irgendwie vorher im Gespräch mal gesagt, dass er was hinterlassen hat. Sie sehen es als Leben geschenkt.
Mhm, ja.
Okay. Wollen Sie Erbschaftsansprüche stellen?
Nein, keineswegs. Das ist wirklich das Letzte, an was man denkt bei dieser Suche. Es geht allen so, auch in dem Verein Spenderkinder. In meinem Falle wäre es auch gar nicht möglich. Man müsste dafür die Vaterschaft zum sozialen Vater aberkennen lassen, was ich niemals machen würde. Und das müsste man auch im Rahmen von 2 Jahren machen, ab dem Zeitpunkt, zu dem man erfahren hat, dass der soziale Vater nicht der leibliche Vater ist. Die Zeit ist bei mir verstrichen, und zudem stehe ich selbst im Leben und wie gesagt, habe eine Familie, die immer für mich da war und ist. Mir geht es da um ein persönliches Bedürfnis und keineswegs um finanzielle Gedanken.
Gehen wir nochmal auf die andere Seite, auf Eltern, die jetzt vielleicht zuhören, oder auf Paare, die gerne Eltern sein würden. Würden Sie denen zu einer Insemination raten?
Es ist ja jetzt Gott sei Dank so in Deutschland heute, dass Eltern sehr viel besser oder überhaupt, damals war es gar nicht der Fall, beraten werden, betreut werden, auch psychologisch, eben auch Spender. Das ist schon mal eine bessere Voraussetzung als in den 80er Jahren. Letztendlich kann man nicht dazu raten oder abraten in dem Sinne, sondern ich denke, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Man muss sich aber eben damit auseinandersetzen, dass das Kind dann eventuell eben das Bedürfnis hat, was ich habe, und viele andere dann auch zu erfahren, von wem es abstammt. Aber das wird ja in Zukunft möglich sein, Gott sei Dank.
Weil diese Art der anonymen Samenspende gar nicht mehr erlaubt ist.
Richtig. Also aus meiner Sicht war die eben nie rechtens und erlaubt.
Aber jetzt ist es jetzt noch auch eindeutiger. In legalen Praxen nicht mehr so durchgeführt.
Und jetzt gibt es dieses ja auch das Gesetz, was dann eben für Kinder gelten wird, die ab, ich meine, 2018 gezeugt werden, wo dann die Daten zu dem Spender dann auch in einem zentralen Register festgehalten werden müssen. Das begrüße ich sehr. Leider ist das keine Hilfe jetzt für alle die vorher gezeugt wurden auf diesem Wege. Aber ich finde es trotzdem gut, dass da jetzt eben mehr Klarheit herrscht, damit eben gerade diese Fragen nach Erb- und Unterhaltsansprüchen eindeutig geregelt sind und festgesetzt ist, dass man da eben keine Möglichkeit hat. Ich selber kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man einen starken Kinderwunsch hat, dass man eben auch solche, gibt ja verschiedene Behandlungen dann in Erwägung zieht. Solange man sich eben mit unterschiedlichen Perspektiven beschäftigt, sich das gut überlegt und gemeinsam an einem Strang zieht, beide Elternteile, und eben auch die Rechte des Kindes beachtet, ist meiner Meinung nach da gar nichts Schlimmes dran. Ich persönlich habe eh auch einen eher modernen Begriff von Familie und sehe das so, dass eben bei der Samenspende es dann einfach mehrere Beteiligte gibt, die zum Leben desjenigen, derjenigen beitragen. Auch in meinem Fall ist es ja so, dass in gewisser Weise mein sozialer Vater auch auf ja eine Weise mein Erzeuger ist, weil er eben sich aktiv auch für diese Behandlung entschieden hat. Wenn er das nicht getan hätte, dann würde es mich auch nicht geben. Insofern hat eben meine Mutter, mein Vater, mein biologischer Vater und der Arzt haben alle dazu beigetragen, dass es mich gibt. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache mit, ja, mit vereinten Kräften. Klappt es dann auch für andere Paare hoffentlich.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Offenheit. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr biologischer Vater sich meldet und bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und das war's auch schon wieder mit Hauptsache Mensch. Wenn Sie Teile der Sendung verpasst haben oder einfach alles noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun und zwar unter mk-online.de. Dort auf Radio klicken und auf Hauptsache Mensch. Und sollte ein möglicher leiblicher Vater von Miriam heute zugehört haben, den Link zum Verein der Spenderkinder finden Sie dort auch. Sie würden Miriam sehr glücklich machen, wenn Sie sich melden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Brigitte Strauß.